Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du jetzt bei der 91. Folge des Podcasts wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Recruiting. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen gehabt zu Employer Branding, zu Arbeitskräftemangel, Arbeitszeitflexibilisierung, attraktive Arbeitszeitmodelle im Tourismus etc. Für heute habe ich mir wieder einen Interviewpartner bzw. sogar zwei Interviewpartner ins Boot geholt. Und zwar werden wir heute mit Markus Leiter und Claudia Schwingenschlögl sprechen. Claudia und Markus sind HR- und Kommunikationsexperten und leiten gemeinsam die Agentur Work in Progress. Work in Progress entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für das Recruiting hochspezialisierter Schlüsselarbeitskräfte, so eben unter anderem auch für die Tourismusbetriebe. Sie begleiten ihre Kunden dabei von der Analyse über die Strategie bis hin zur Umsetzung. Und ich habe mir gedacht, gerade fürs Thema Recruiting durch gezielte Mitarbeiterkampagnen und was sich da geändert hat, worauf ich heute Wert legen muss und wo ich den Fokus hinrichten muss, da kann es ja nicht schaden, wenn ich die beiden zu einem Interview bitte und darum freue ich mich schon sehr auf die Expertise. Ja, hallo Markus, hallo Claudia, herzlich willkommen im Podcast Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, euch heute als Interviewpartner mit dabei zu haben. Ich habe im Intro unseren Hörerinnen schon kurz einmal gesagt, worum es heute gehen wird, was das Thema ist und wen ich als Gast da habe, aber seid doch vielleicht so lieb und stellt euch kurz vor, wer seid ihr und womit beschäftigt ihr euch tagtäglich?
Ja, ganz herzlichen Dank gleich mal für die Einladung. Freut uns sehr. Mein Name ist Claudia Schwingenschlögl. Ich bin langjährig selbstständige Unternehmensberaterin, bin Betriebswirtin und inzwischen seit 5 Jahren auch Sprecherin der Experts Group Human Resource Management, der Fachgruppe Unternehmensberatung, und beschäftige mich intensiv mit Personaldiagnostik und personalstrategischen Prozessen. Und in dem Zusammenhang habe ich eigentlich auch den Markus kennengelernt. Ich übergebe gleich einmal an dich das Wort.
Ja, auch von mir noch einmal danke für die Einladung. Mein Name ist Markus Leiter. Also ich arbeite seit 10 Jahren in der Kommunikationsbranche im Bereich PR und habe mich vor einigen Jahren spezialisiert auf das Thema Employer Branding, Kommunikation, und in dem Zusammenhang habe ich mich dann mit der Claudia zusammengetan und wir also beraten Unternehmen in verschiedenen Branchen, nicht nur im Tourismus, aber Tourismus ist also eine sehr wichtige Branche für uns. Also wir beraten die wenn es darum geht, Personalstrategien, Kommunikationsstrategien und Employer Branding Strategien zu entwickeln.
Und umzusetzen, muss man sagen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, vor allem bei mittelständischen Betrieben, muss man sagen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gut, dass du das noch sagst. Es ist ja was anderes, ob ich jetzt einmal einfach ein Papier erarbeite oder ob ich mit den Betrieben auch in die Umsetzung gehe. Das ist, glaube ich, der Schritt, der für viele ganz wichtig ist, dass man sie dann auch in der Umsetzung begleitet. Jetzt hast du schon gesagt, Markus, eingangs, ihr beratet ja nicht nur touristische Betriebe, sondern eigentlich auch verschiedenste Branchen. Wo sind denn die größten Unterschiede jetzt am Arbeitsmarkt zu erkennen? Ist da Fachkräfte oder der Mitarbeitermangel ein rein touristisches Problem oder ist das in anderen Branchen genauso ein präsentes Thema?
Es ist so, dass das Thema Fachkräftemangel, wobei mittlerweile sprechen wir ja nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel, sondern von einem Arbeitskräftemangel. Also das ist ein Thema, das mittlerweile eigentlich alle Branchen, kann man sagen, erfasst hat. Tourismus ist es vielleicht so, dass dort die Problematik schon ein bisschen früher begonnen hat, durchzuschlagen. Aber es ist auf keinen Fall ein Thema, das jetzt nur auf den Tourismus beschränkt ist.
Interessanterweise hat man das Gefühl, das ist also seit Corona ein ganz ein neues Thema. Und man fragt sich ja wirklich, wieso ist es jetzt so schlagend geworden? Aber gerade im Tourismus konnte man schon beobachten, dass das Thema ja durch Corona angeschoben wurde, unter Anführungszeichen. Das heißt, in der Phase haben jetzt doch viele Fachkräfte auch die Branche verlassen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was wir im Tourismus ja, du hast es ja gerade gesagt, schon länger beobachten. Also der Fachkräftemangel ist jetzt nichts Neues. Jetzt, das gefällt mir gut, diese Überleitung. Wir reden ja nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern von einem generellen Mitarbeitermangel. Die Branchenflucht jetzt im Tourismus ist ja jetzt auch nichts Neues. Wir haben so viele touristisch ausgebildete Personen, die eigentlich immer schon im Laufe der Zeit dann auch in andere Branchen wechseln. Hat sich das jetzt noch verstärkt in den letzten 2 Jahren oder warum ist jetzt noch mal so eklatant stärker geworden, diese Problematik?
Ich würde meinen, einerseits, ja, weil man jetzt auch die Chance gesehen hat, also einerseits, weil ja viele gekündigt wurden, auch durch, ja, auch durch diese Situationen. Es haben doch auch viele Inhaber ganz einfach ja Angst bekommen und haben dann schon zu Kündigungsmaßnahmen gegriffen. Und das AMS hat hier auch vielfach Umschulungen angeboten. Das muss man schon sagen, das hat hier sicher auch dazu gespielt, dass man da jetzt wirklich überlegt hat, wo kann denn meine Zukunft sein, wenn der Tourismus also als Branche doch relativ instabil und unsicher ist. Das Thema Sicherheit ist allgemein jetzt zu einem, ja, zu einer neuen zentralen Anforderung geworden, auch bei jüngeren Bewerbenden. Das heißt, da konnte man das eigentlich nicht liefern, dass sie sozusagen Bewerber, Mitarbeiter wünschen, das Thema einen sicheren Arbeitskraftplatz zu haben und den ja zu Arbeitszeiten oder mit Arbeitszeitmodellen, die man sich halt für sein Leben vorstellt, mit einer gewissen Planbarkeit. Das heißt, auch die Ansprüche sind bei den jüngeren Generationen höher geworden.
Das heißt, es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass Mitarbeiter jetzt erstmal auch gemerkt haben, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dadurch, dass der Tourismus vielleicht runtergefahren war, einfach 2 Jahre lang.
Ja, ich würde also etwas da vielleicht noch ergänzen. Mhm. Und zwar, also wenn wir jetzt also mit Mitarbeitern sprechen oder auch mit Hoteliers sprechen, also dann stellt sich schon sehr oft heraus, dass die Branche jetzt als Arbeitgeber also über Jahre vielleicht ein bisschen ein schlechtes Image auch aufgebaut hat, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass man sich einfach in Zeiten, wo das alles sehr gut gelaufen ist, ja, also sich um das Thema Mitarbeiter, um das Thema Mitarbeiterbindung auch nicht so sehr gekümmert hat und auch die eigene Branche und ihre Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch nicht so hinterfragt hat, was dann einfach in Kombination also mit der Instabilität, die viele touristische Arbeitsplätze mit sich bringen, was dann in der Kombination dann diese Flucht aus der Branche vielleicht nur einmal ein bisschen mehr angehoben hat und den Tourismus vielleicht mit einem schlechteren Image noch dastehen lässt als andere Branchen. Wobei man etwas, glaube ich, schon auch sagen muss, dass, also wenn man sich so die Situation anschaut, also wie sie dann wirklich ist, dann kommt uns halt vor, dass das Image oft schlechter ist als die realen Verhältnisse.
Und das ist was uns wirklich immer wieder begegnet, dass man, also das Image ist wirklich also im Keller, das kann man so sagen. Ja. Und damit kämpfen im Moment alle Betriebe, kleine wie große. Und ja, wir sehen in der Praxis doch vielfach intensives Bemühen, jedenfalls im Moment oder in den letzten Monaten, sich hier wirklich um ja neue Lösungen auch zu kümmern, zu sagen, was können wir denn tun als einzelner Betrieb, um hier doch etwas anzubieten und hier wettbewerbsfähig zu sein, auch gegenüber Arbeitsplätzen in anderen Branchen.
Ja, also ich meine, da kann man schon sagen, also dass ja, also jetzt, also wirklich Betriebe also hergehen und zum Teil um viele Millionen Euros, also Mitarbeiterresidenzen im Vier-Stern-Bereich errichtet und aufgebaut haben. Also da muss man schon sagen, also da passiert auch viel. Ja? Also meines Images ist immer noch im Keller, aber es passiert, also realiter passiert ja zum Teil wirklich viel. Also wobei wir auch die Beobachtung gemacht haben, also es gibt da vielleicht so verschiedene Geschwindigkeiten, nicht? Also da gibt es die einen, die sehr viel tun
wirklich so Vorreiterrollen übernommen haben. Also du hast also ein Beispiel, das man immer wieder nennen kann letztendlich.
Ich meine, ja, also absolute Benchmark, also für mich in dem Bereich ist, ich glaube, ich kann es nennen, also weil es eh jeder kennt, ist der Stanglwirt.
Ja, klar, den habe ich auch gerade im Kopf gehabt, ja.
Genau,
Das ist ja ein Mitarbeiterhaus, das schöner ist, glaube ich, als manche Hotelbetriebe. Also das ist
also
ja.
das ist richtig. Also das ist eine 4-Stern-Residenz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also für die Mitarbeiter und die haben also rundherum dann eine Employer Brand, Arbeitgebermarke aufgebaut.
Und sowas drückt halt unheimlich Wertschätzung aus. Also was junge Leute heute wollen, ist jedenfalls Wertschätzung. Und durch Dinge wie ein Mitarbeiterhaus, aber auch Arbeitszeitmodelle, aber auch gelungene Führung. Also es gibt sehr viele Elemente, die hier zusammenstimmen müssen, damit beim Gegenüber, beim Mitarbeitenden oder beim Bewerber auch diese Wertschätzung, dieses Arbeiten auf Augenhöhe, auf das heute wirklich viel Wert gelegt wird, wirklich ankommt.
Ja, ich glaube, also der ganz entscheidende Punkt dabei ist, also wenn du in das Thema Mitarbeiterkampagnen und Employer Branding, also wenn du da hineingehen willst, also dann muss einfach also die Substanz dahinter also unbedingt stimmen. Also das heißt, was es halt nimmer spielt, also das ist so Employer Branding oder Arbeitgeber Marketing so vom Reißbrett her zu entwickeln, weil das einfach
Nicht hält.
jeder nicht hält und also jeder das halt einfach also sehr, sehr schnell durchschaut. Also mich erinnert das immer irgendwie so ein bisschen so an künstliche Aromen, die zwar sehr, vielleicht sehr geschmacksauffällig sind, aber halt nur nicht nach dem schmecken, nachdem sie vorgeben, dass sie schmecken. Also, und das ist eigentlich also vielleicht wirklich die wichtigste Botschaft dann, also die wir da auch vermitteln können. Die Substanz, also die muss einfach da sein. Also wenn du in das Thema Employer Branding gehen willst, das, was du sagst und was du versprichst, also das muss dann in der Praxis und Realität erhalten. Also irgendwelche Fantasy-Welten vorgaukeln, das.
Und da ist es also gar nicht wichtig, ob man jetzt ein kleiner oder ein großer Betrieb ist, weil oft sagt man ja, Employer Branding ist was für die Großen. Das stimmt unserer Ansicht so nicht. Kleine Betriebe können mit einer familiären Arbeitsatmosphäre zum Beispiel punkten. Also es gibt viele Dinge, die kleine Betriebe liefern können, denen diese oft gar nicht bewusst sind. Also denen ist gar nicht bewusst, was Mitarbeitende an ihnen besonders schätzen, was sehr schade ist, weil das erkennt man ja oft an langjährig tätigen Mitarbeitern. Das heißt, da gilt es wirklich auch bei den oder auf die eigenen Mitarbeiter sehr genau hinzuschauen, zu sagen, warum sind denn die so lange da? Was zeichnet die aus? Und dann zu überlegen, wer könnte denn auf dieser Grundlage noch zu uns passen? Weil bewährtes, ja, ist immer zu nutzen. Das ist also unsere fixe Überzeugung.
Studien zeigen ja auch, also dass ja, also dass ich also in der Hotellerie, also dass ich also Familienbetriebe, familiengeführte, also Betriebe oft also wirklich also leichter tun, gutes Personal zu bekommen, Mitarbeiter zu finden, einfach weil sie ja, also weil sie mit Faktoren punkten können, wie einfach eine, ja, familiäre Arbeitskultur.
Aber auch einen Vertrauensvorschuss genießen. Also Vertrauen ist auch eine Währung, die immer wichtiger wird. Und ein Familienbetrieb wird oft so eine Art Vorschussvertrauen auch entgegengebracht.
Na, das kann ich grundsätzlich nur unterstreichen, was ihr alles sagt. Ich habe nur ein Thema mit dem Wording. Ich glaube, und das ist auch der Grund, warum immer noch viel missverstanden wird, weil Employer Branding, das Branding als Begrifflichkeit kommt natürlich aus der Marken- und Marketingwelt. Und da wird, glaube ich, bei vielen einfach assoziiert dieser Rahmen darum. Und darum ist auch ganz wichtig, so wie ihr das gerade gemacht habt, zu betonen, es kommt natürlich ganz, ganz stark darauf an, was liegt dahinter, welche Werte hat das Unternehmen, welche Arbeitsbedingungen, welche Benefits werden geboten und die nach vorne zu kehren und nicht nur im Marketing-Sprech einen Rahmen zu bilden, der vielleicht Mitarbeiter anziehen soll, die dann erst wieder vom Betrieb enttäuscht sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Basisarbeit zu leisten.
Ja, ich glaube, dieses Missverständnis, also das rührt noch aus der Zeit her, sagen wir vor 3 Jahren oder bis vor 3 Jahren, bis vor Corona, wo Employer Branding irgendwie so ein Stück weit was Hippes war, zum Teil auch was Exotisches, also wo Werbeagenturen dann plötzlich ein neues Geschäftsfeld für sich erkannt haben und man vielfach einfach irgendwo dann dazu übergegangen ist, wirklich so Fantasy-Welten zu kreieren, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatten, die nur so ein paar Buzzwords bestehen und die einfach überhaupt keinen konkreten Bezug, also zur Praxis im Betrieb.
Ja, arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Ja. Und da kommt aber dann das solide Personalmanagement ins Spiel. Deswegen Employer Branding ist immer ein Zusammenspiel zwischen Personalmanagement und Kommunikation, weil es kann bei der Kommunikation alleine nicht, man kann dort nicht Halt machen. Das heißt, es muss dann innen die Führung stimmen und jeder einzelne Personalprozess, um das sozusagen, was man vorher kommuniziert hat, auch sozusagen dieses Versprechen dann auch in der Realität, im Arbeitsalltag, auch wenn es mal stressig ist, einzulösen.
Und umgekehrt brauchst du natürlich auch die Kommunikation, weil der Fachkräftemangel also etwas ist, der macht ja jetzt nicht Halt, also vor den Unternehmen, die sich jetzt also wirklich sehr bemühen, die ja alles richtig machen. Also da geht es dann vielfach oft auch darum, und das unterscheidet dann auch also gutes Employer Branding von schlechtem Employer Branding, also dass das, was du kommunizierst und das, was du versprichst, dass dir das auch geglaubt wird, dass das authentisch ist, dass dir das abgenommen wird. Und ja, also die Substanz muss stimmen, also die personalstrategischen Prozesse müssen stimmen und du musst das aber dann gleichzeitig auch also so vermitteln können, also dass dir das auch abgenommen wird. Und du musst das belegen können. Und ich glaube, da kann man vielleicht gleich ein weiteres Missverständnis von Employer Branding aus dem Weg räumen. Also da geht's nicht immer darum, dass das besonders originell klingt und wirkt und besonders hip ist, sondern also das können, und das ist oft das Beste, Employer Branding, das können schlichte Botschaften sein, also wenn sie als ehrlich und authentisch empfunden werden.
Wir sprechen dann immer sehr gern von Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist also ein guter Begriff dafür. Botschaften müssen halten und glaubwürdig sein.
Ich glaube, das ist, ich bin mir sicher, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch diese Botschaften zu vermitteln. Und wenn das alle Betriebe tun würden, die jetzt vielleicht schon gut arbeiten intern, dann wird sich wahrscheinlich auch langfristig das Image des Tourismus als attraktiver Arbeitgeber noch mehr ins Positive kehren, was sicher notwendig ist für die gesamte Branche. Jetzt haben wir natürlich festgestellt, logischerweise, die letzten 2 Jahre hat sich die Situation noch zugespitzt. Zusätzlich haben wir natürlich auch 2 Jahre, wo kaum Lehrlinge ausgebildet wurden. Wir haben ein Imageproblem und wir sind draufgekommen, dass viele Mitarbeiter die Branche auch verlassen haben. Jetzt sind wir natürlich schon noch auf Nachwuchskräfte angewiesen. Wie bekommen wir die jetzt? Was erwarten sich diese und können wir die auch aus anderen Branchen rekrutieren?
Also gerade diese jüngeren Generationen haben sehr hohe Erwartungen an ihre Arbeit. Das soll einen Sinn machen. Hier könnte der Tourismus durchaus nachlegen. Also das war bis jetzt leider ein bisschen wenig genutzt, muss man ehrlich sagen, weil der Dienst am Kunden, die Arbeit mit dem Gast, also hier könnte man jedenfalls einen Purpose, würde ich meinen, generieren, um junge Leute zu ziehen. Und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Also man muss sich heute schon Gedanken machen über Arbeitszeitmodelle, um eine gewisse Planbarkeit auch zu schaffen. Das Thema Führung muss stimmen. Die Kultur, wir haben es ja schon erwähnt, die Arbeit in den Teams muss stimmen. Das heißt, da geht es um viele softe Faktoren, auf die man achten muss letztendlich. Also die Sinnstiftung ist zentral, also dieses Purpose habe ich schon erwähnt. Und die Führung ist gefordert. Also die Führung, jede einzelne Führungskraft, egal von welchem Bereich, ist hier gefordert, sich mit diesen jungen Menschen auseinanderzusetzen, die völlig andere Erwartungen an ihre Arbeit haben, als noch die vorigen Generationen. Das sehen wir an diesem Phänomen des Big Quits, das also sozusagen von Amerika jetzt auf Deutschland und Österreich schon übergesprungen ist, wo einfach massenweise Menschen kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Also sagen, Corona hat mir jetzt gezeigt, das, was ich mache, möchte niemand machen. Aber was will ich machen? Und hier hätte jetzt schon der Tourismus auch eine Chance, sozusagen diese Menschen, die sich neu orientieren, mit sinnstiftender Tätigkeit eventuell zu erwischen, wenn sie die richtigen Botschaften aussenden.
Ja, das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar, dass Menschen kündigen, ohne was Neues zu haben. Also vor allem in dieser Masse. Das ist sicher ein neues Phänomen und mit dem muss man erst einmal am Arbeitsmarkt auch umgehen lernen. Ja.
Ein Wort zum Thema Ausbildung. Ich glaube, dass ein großes Thema oder eine Problematik, gerade im Tourismus sicher auch die ist, dass in den Ausbildungen mitunter einfach auch etwas anderes besprochen wird, als dann in der Praxis geboten wird. Also ich denke, es sollte schon zu denken geben, also wenn viele Leute, die oder Absolventen, also die Tourismusausbildung abschließen, dann vielleicht ganz kurz in der Branche noch arbeiten und dann weggehen und in ganz anderen Branchen weiterarbeiten.
Ja, da ist sicher die Erwartungshaltung dann teilweise eine falsche, da gebe ich da vollkommen recht. Ja. Gut, jetzt müssen wir natürlich trotzdem irgendwo unsere neuen potenziellen Mitarbeiter, die es hoffentlich auch noch gibt, erreichen. Haben sich hier auch die Prozesse oder die Kanäle geändert? Wo erreiche ich jetzt meine Mitarbeiter? Welche Touchpoints stehen mir im Recruiting aktuell zur Verfügung?
Ich glaube, es ist sehr schwierig, also die Frage über einen Kamm zu scheren und zu beantworten. Also ganz entscheidend, also ist es, dass man sich als Betrieb wirklich anschaut, also welche Touchpoints des Unternehmens, also mit potenziellen zukünftigen Mitarbeitern, also das können sein Stelleninserate, das kann sein die Webseite, das können auch sein Programme, Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Also es gibt ganz viele Touchpoints. Entscheidend ist dabei nur, glaube ich, dass man sich wirklich als Betrieb für sich selber sehr genau anschaut, also welche Touchpoints sind für uns wichtig, wie kommen die Mitarbeiter, die zu uns kommen, also über welche Stationen kommen die üblicherweise zu uns, also im Employer Branding sprechen wir da von der sogenannten Candidate Journey. Die Candidate Journey ist nichts anderes als der Weg, den ein Bewerber nimmt, von dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal von dem Unternehmen hört, bis er dann beim Vorstellungsgespräch dann steht.
Und heute muss halt so ein Prozess in jedem Touchpoint stimmen. Das heißt, man kann sich nicht mehr leisten, gewisse Unfreundlichkeiten sozusagen auf dem Weg zu haben. Und insofern startet man auch immer mit einer sehr sorgfältigen Analyse dieser Touchpoints, aber auch einen Schritt davor zu sagen, welche Persönlichkeiten sind denn meine erfolgskritischen Mitarbeiter? Also dieses Thema der Candidate-Personas ist ein ganz zentrales in dieser Employer-Branding-Arbeit, wenn man so möchte. Also
Und ich glaube, da hilft ja fast auch ein bisschen dieses Umdenken. Es ist ja mittlerweile fast so, nicht die potenziellen Mitarbeiter bewerben sich bei mir, sondern ich bewerbe mich als Unternehmen bei potenziellen Mitarbeitern. Das heißt, ich muss natürlich mich von der besten Seite zeigen, um überhaupt Relevanz zu erzielen am Arbeitsmarkt.
Ja, das ist sicher der ganz entscheidende also Paradigmenwechsel, der sich in den letzten Jahren und seit Corona also noch viel mehr vollzogen hat. Nämlich, also es sind heute also die Unternehmen, also die zu Bewerbern, also bei ihren Mitarbeitern also geworden sind. Das heißt, also es haben sich da einfach auch die Rollen ein Stück weit vertauscht. Und als Betrieb muss ich das wirklich zuerst einmal verinnerlichen, also was es heißt, ja, also und wirklich denken lernen, also wie ein Bewerber. Also ich meine, ein Bewerber wird auch nicht, weiß ich nicht, fleißig angezogen, schlecht vorbereitet, mit einer unvollständigen Bewerbermappe zum Vorstellungsgespräch kommen, sondern der wird schauen, also dass dass er alles so gut wie möglich vorbereitet und optimiert. Und genau dasselbe ist heute auch gefordert, also von den Unternehmen, die für Mitarbeiter in Zeiten, wo es wirklich sehr Mitarbeiter eine knappe Ressource ist, also um da attraktiv zu werden.
Also man muss sehr sorgfältig arbeiten. Also das ist das, was auffällt. Also in Richtung Endkunden arbeitet man sehr professionell und sorgfältig. Und im Prinzip die Methoden sind ja sehr ähnlich jetzt in Richtung der Bewerbermärkte. Und da merkt man immer wieder, dass man sich ein bisschen drüber schummeln möchte. Und das ist was heute nicht mehr hält. Also genau auf diesen knappen Märkten gilt es hier, diese Professionalität der Kundenseite wirklich eins zu eins auf die Bewerberseite umzulegen, um ja als attraktiver Arbeitgeber dann wahrgenommen zu werden. Also da kann man sich nicht drüber schummeln.
Um also natürlich seine abgegebenen Versprechen da noch zu halten.
Genau. Die Versprechen zu halten, und die muss einfach wirklich sehr genau wissen, und es auch erheben, was erwarten sich denn meine Mitarbeiter von mir als Unternehmen? Was ist denn denen wichtig? Was ist denn für die attraktiv? Und um das rauszukriegen, da gibt's ein paar Methoden. Candidate Personas ist eine. Also da geht es darum, dass man sozusagen prototypische Mitarbeiter versucht zu identifizieren und zu beschreiben. Personaldiagnostiksysteme sind eine andere Methode.
Auch Mitarbeiterbefragungen, wenn man hier mit strukturierten Fragebögen arbeitet, können eine sehr, sehr gute Methode sein, um einfach mehr über diese Zielgruppe zu erfahren.
Und entscheidend ist halt, dass das, also das sind Prozesse, also die nie aufhören. Also das ist etwas, also was ich einfach laufend tun muss, wo ich mich also laufend damit beschäftigen muss, wo ich
man muss da dranbleiben. Also ich finde gut, was du sagst, es ist eine Daueraufgabe. Man macht das nicht einmal und dann ist es gut, sondern man beginnt einmal und hört niemals auf.
Und ich glaube, also was da ganz entscheidend ist, das ist, ich muss da sehr ehrlich sein in den Prozessen und muss auch wirklich also schonungslos analysieren, und da darf es keine Tabute immer geben.
Ich finde ja auch schön, was du sagst, auch auf seine Schwächen schauen. Das ist also ganz, ganz notwendig zu sagen, okay, was sind denn erfolgskritische Schwächen und woran müssen wir arbeiten, weil das unsere Stärken hindert. Also das ist wie in der Personaldiagnostik, man muss nicht jede Schwäche anschauen, aber die einen in den persönlichen Stärken hindert, dort müssen wir jedenfalls hinschauen. Vielfach erlebt in der Führung, wo man sagt, okay, wir können uns keine schlechte Führung leisten, und da müssen wir hinschauen und da müssen wir uns natürlich verbessern, und da gilt es, jede Anstrengung zu nehmen.
Ich meine, was da ganz entscheidend ist, also ich meine, das gilt jetzt nicht nur für den Tourismus, das gilt also für alle Branchen, also wenn Mitarbeiter das Unternehmen von sich aus verlassen, dann hat das meist mit der unmittelbaren Führungskraft zu tun. Und genau auf solche Faktoren, also genau hinzuschauen, das ist einfach einmal die Grundlage also von jedem Employer Branding Prozess.
Absolut. Also grundsätzlich natürlich für unsere Hotelbetriebe, die jetzt vielleicht schon teilweise im Verzweifeln sind ob der letzten 2 Jahre, gilt es einfach zu analysieren, sich zu hinterfragen, seine bisherige Mitarbeiterstrategie vielleicht auch einmal aktiv in einer Befragung oder in Gesprächen zu evaluieren. Wir sind jetzt dann auch schon fast am Ende angelangt. Ich würde euch vielleicht bitten, ganz kurz zum Schluss noch, wenn wir jetzt doch einige Zuhörer haben, die schon nicht mehr wissen, wo sie noch irgendwie ansetzen können und kurz vorm Verzweifeln vielleicht stehen, was wäre so der erste Schritt oder mit was würdet ihr beginnen, mit welchem Thema, das es aufzuarbeiten gilt in einem Betrieb, um vielleicht einmal dann wieder Relevanz zu erzielen am Arbeitsmarkt? Wie würdet ihr einen ersten Schritt setzen?
Ich glaube, der erste Schritt ist einmal don't panic. Also jetzt in einer schwierigen Situation, also schon ist, also dann wäre das Falscheste, was man tun kann, wenn man versucht, ganz laute Verzweiflungsaktionen zu setzen, die einen halt noch weiter von der Realität wegführen und die noch mehr so ein gekünsteltes Arbeitgeber-Image erzeugen.
Das erleben wir immer wieder, aber es gibt schon so Maßnahmen, also in der Praxis arbeitet man dann immer parallel an etwas langfristig Sinnvollem sozusagen und an kurzfristigen Maßnahmen, die dann einmal entschärfen, und da kann die Karriere-Website ein Mittel der Wahl sein, weil die ist oft nicht so wirklich ausgereift, wenn man das so sagen kann. Und da sieht man sehr schnell auch, wo bleiben denn Bewerbungen hängen. Das kann man analysieren, es gibt technische Mittel und hier kann man schnell Abhilfe schaffen. Also das ist sicher ein Punkt, wo man beispielsweise starten könnte.
Ja, und da vielleicht gleich ein Praxistipp hinterher. Also was sich wirklich bewährt, also das ist, wenn man sich bemüht, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist jetzt Schlagwort, ich weiß. Aber es wirkt einfach ganz anders. Ja? Also wenn ich jetzt eine Position also in einem Unternehmen vorstelle, also ob ich das aus einer von oben herab Perspektive mache oder ob ich das jemanden erzählen und beschreiben lasse, der diese Position im Unternehmen also gerade ausfüllt, also das Social Proof ist das sicher also etwas, also was einem sehr schnell dann auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit verschafft. Und wichtig dabei ist dann aber auch, dass ich den Menschen dann halt auch ein Stück weit also den Freiraum gebe, also es so aus ihrer Sicht zu beschreiben, so wie sie es wahrnehmen, und sie das selber authentisch beschreiben zu lassen.
Und wichtig ist, ich meine, man orientiert sich immer so auf die Mitarbeitersuche und vergisst dabei, die man hat, die Mitarbeiter zu binden. Das ist also, Mitarbeiterbindung geht immer vor der Suche. Also das ist sicher auch ein ganz wesentlicher Punkt, auf die zu achten, die man schon langjährig hat und auf die man bauen kann.
Ich glaube, das waren ganz, ganz wichtige Worte jetzt noch zum Abschluss. Lieber Markus, liebe Claudia, vielen lieben Dank für das spannende Interview. Da waren sicher ein Haufen gute Tipps dabei für unsere Hörer. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
Danke.
Danke.